ARD.
Ich habe eine neue Kategorie.
Zum neuen Jahr eine neue Kategorie.
Genau.
Also man darf nicht mit Logikbegriffen an diesen Roman rangehen.
Hm? Literatur meets Popkultur.
Oh, da bin ich ganz schlecht drin.
Für mich ist das ein hysterisches Buch über die Befindlichkeiten von Frauen um die 50.
Man muss doch mal neue Ziele setzen. Du sagtest doch, du wolltest den Steppenwolf noch mal lesen.
Du preschst sehr weit vor.
Es hat 33 dekorative Buchsticker.
Ja, das ist doch genau dein Ding.
Eat, read, sleep.
Ja, Jan, die erste Folge 2024.
Ja.
Wir nehmen am 2.1. auf. Bist du gedanklich schon im Jahr 2024 angekommen?
Ah, noch nicht so ganz, denn es fühlt sich doch noch sehr, sehr frisch an.
Echt?
Neujahr war ja erst gestern von unserem heutigen Standpunkt aus und es ist ein Jahr, wo ich noch gar nicht so viele Bücher gelesen habe. Es fühlt sich alles noch frisch und neu an, aber irgendwie auch schön. Und bei dir?
Für mich ist das nicht so ein Einschnitt, dieser Jahreswechsel. Ich kann das irgendwie nicht so nachempfinden, dass alle Leute sagen so, alles neu. Insofern, ich bin voll drin.
Wunderbar. Dann fangen wir doch gleich voll an. Wir sind Jan Ehlert
und Katharina Marenholz.
Und wir freuen uns auf ein neues Jahr Eat, Read, Sleep mit dem Bücherpodcast mit der besten Community, den ihr hoffentlich längst schon in der ARD Audiothek abonniert habt. Sonst ein guter Neujahrsvorsatz, damit ihr keine Folge verpasst. Denn auch 2024 haben wir wieder einiges für euch geplant.
Und falls ihr den Podcast jetzt zum ersten Mal hört, weil ihr zum Beispiel auf der Silvesterparty dazu überredet wurdet, wundert euch nicht, bei uns werden nicht nur Bücher serviert.
Die literarische Vorspeise.
Wir wollen es nämlich immer nett haben beim Austausch über unsere und eure Lieblingsbücher und deshalb gibt es in jeder Folge ein Gericht aus einem Buch. Wir kochen und backen abwechselnd. Diesmal war Jan dran. Ich bin gespannt, was du am Neujahrstag so schon mal gezaubert hast.
Etwas Federleichtes für alle guten Neujahrsvorsätze. Schau mal, ich habe es mitgebracht. Es ist etwas größer geworden.
Allerdings.
Ja, ich hoffe, du hast Hunger.
Ich sehe von hier aus schon sehr viel Sahne. Ja.
So, wie stelle ich das jetzt hin, dass deine Notizen nicht verdeckt werden?
Nicht dein Ernst, dass ich diesen ganzen... Ist das ein Kuchen? Es ist eine Art Rechteck, bestehend aus... Sahne, Beeren, nochmal Sahne und darunter ist, glaube ich, Baiser.
Richtig erkannt. Und es ist etwas mehr, denn wir haben heute Besuch. Ich sehe da drüben den Lesekreis aus Hildesheim, der uns zuwinkt. Deswegen, wenn du nicht alles schaffst, kriegen sie vielleicht auch noch ein klein bisschen ab. Und ich spiele mal eine kleine Musik an, dann errätst du vielleicht, was es ist.
Okay. Dr. Chivago? Ich bin ganz schlecht im Musikraten.
Nein, das war Der sterbende Schwan von Camille Saint-Saëns. Und die Rolle des sterbenden Schwans wurde tatsächlich für sie geschrieben, die auf diesem Buch abgebildet ist.
Anna Pavlova.
Anna Pavlova. Das ist eine prima Ballerina gewesen.
Mhm. Kenn ich.
Kennst du?
Ja, habe ich schon mal von gehört. Also ich habe sie mich nicht persönlich gesehen, aber ich habe schon von ihr gehört und gelesen.
Für
während
sie?
Du redest, steche
ja,
ich in
mal.
Den Baiser.
Das ist übrigens, was du da siehst. Es heißt Pavlova, genau wie sie.
Mhm.
Und es wurde inspiriert von ihrem Tütü, das, was du da also isst, die Sahne und der Eischnee. Das ist ein Ballett-Tütü. Und von der Leichtigkeit, mit der sie über die Bühne schwebte.
Ah.
Ein australisches oder neuseeländisches Nationaldessert.
Ich wette, Anna Pavlova hat in ihrem Leben gar nicht Sahne gegessen.
Das mag sein. Das steht in diesem Buch nicht drin, aber dieses Buch, das ich mitgebracht habe, ist ein Kinderbuch. Anna Pavlova in dieser Reihe Little People, Big Dreams. Eine Kinderbuchreihe über berühmte Persönlichkeiten. Kleine Menschen mit großen Träumen, die ich ganz, ganz toll finde. Eine Reihe, die im Inselverlag erschienen ist, geschrieben von der Autorin Maria Isabel Sanchez Vegara. Und da gibt es Bücher über Wissenschaftlerinnen, Ikonen der Geschichte, moderne Heldinnen und, also ganz, ganz viele schon. Und ich dachte, es wird Zeit, da bringe ich mal eines von mit, nämlich das über die prima Ballerina Anna Pavlova mit dem dazugehörigen Dessert.
Diese Reihe ist ja eigentlich für Kinder ab 4, ne? Ich finde es manchmal ein bisschen übertrieben, weil da gibt es ja auch, keine Ahnung, Nietzsche oder so.
Es gibt viel, es gibt David Bowie, es gibt Albert Einstein.
Da weiß ich halt nicht, ob Vierjährige unbedingt David Bowie kennen müssen.
Ja, aber es geht ja um den Gedanken dahinter. Es geht ja um die großen Träume, die man leben kann. Und natürlich ist das sehr vereinfacht, diese Geschichte. Also Anna Pavlova geht ins Ballett, ist begeistert, wird die berühmteste prima Ballerina aller Zeiten. Eine richtige Entwicklung sieht man da nicht. Aber gleichzeitig ist ja ein Appell daran, seine Träume zu leben und alles
Ja, ist im Grunde wie bei
werden
Conny.
Zu können, was man möchte. Ein bisschen wie Conny. Conny kann alles, nur dass hier eben nicht Conny alles kann, sondern Albert Einstein, Anna Pavlova, Jim Morrison und wie sie alle heißen.
Aber die Message ist wie bei Conny. Ja, aber die Bücher sind auf jeden Fall super schön und es kommt, man muss halt gucken, welches Kind, welches Alter, welche Prominente, dann passt das schon. Jetzt muss ich aber endlich mal probieren. Ist nicht ganz so leicht, auf die Gabel zu kriegen.
Mhm. Wichtig ist, außen knusprig, innen flüssig.
Ja, das ist der Fall. Es ist sehr süß. Aber gut, gelungen. Baiser ist, glaube ich, gar nicht so einfach, oder?
Baiser ist nicht so einfach und es ist sehr viel Zucker drin. So, aber wir haben natürlich nicht nur Essen bei uns im Podcast, sondern es geht bei Eat Read Sleep immer auch um Bücher und immer um ein Buch, das wir beide gemeinsam lesen.
Die Bestseller Challenge.
Wir haben gelesen Eine halbe Ewigkeit von Il Dico von Curti. Das ist die Fortsetzung von Mondscheintarif, damals das Debüt von Il Dico von Curti 1999. Hast du das gelesen damals,
Nein.
Jan? Gut. Es geht in Mondscheintarif, ich muss es sehr kurz zusammenfassen, um Cora Hübsch, die ist damals 33 und wartet im Prinzip das ganze Buch lang auf einen Anruf von Dr. Daniel Hoffmann, einem Arzt und ihrer großen Liebe. Es gibt natürlich ein Happy End. Mehr muss man eigentlich nicht wissen vorher. Und ich kann auch den Plot des neuen Romans recht schnell zusammenfassen. Cora ist jetzt 54, seit 20 Jahren verheiratet. Surprise, nicht mit Daniel aus Mondscheintarif, sondern mit dem netten, gemütlichen Dito. Sie hat drei Kinder, die alle aus dem Haus sind. Der Jüngste ist, als die Handlung einsetzt, 16 und verlässt gerade das Haus. Er wird von dem Ehemann, also von Dito, nach London gebracht, weil er da ein Jahr auf ein College geht, der Glückliche. Cora räumt zu Hause auf. Das ist so ein bisschen ihre Therapie dagegen, dass sie nun Empty Nest zu Hause hat und bringt Altpapier weg. Dann am Papiercontainer, als sie das Altpapier da reinschmeißt, entdeckt sie ihr altes Tagebuch. Und das ist Mondscheintarif. Das war nämlich eigentlich so ein Tagebuch-Style. Und bricht dann dort am Altpapiercontainer angesichts der Vergänglichkeit der Jugend zusammen. Damals war sie jung und voller Hoffnung, jetzt ist sie dick, alt, hässlich, allein, ungeliebt und desillusioniert. Da kommt Wanda des Wegs, eine Schauspielerin. Cora kennt sie schon flüchtig aus einem Fotoshooting. Cora ist nämlich Fotografin und wir kennen Wanda auch aus Il Dico von Curtis vorigem Roman Morgen kann kommen, den ich, glaube ich, mit Daniel, oder habe ich den auch mit dir gelesen?
Ich habe den auch nicht gelesen.
Den habe ich mit Daniel gelesen, genau. Wanda nimmt Cora mit nach Hause in die schöne Villa Ohnsorg, die kennt man auch aus dem vorigen Roman, wo mehr oder weniger alle Protagonisten aus dem vorigen Roman versammelt sind, allen voran der nervige Erdal, der nicht nur im vorigen, sondern in jedem Roman von Il Dico von Curti vorkommt. Der ist jetzt Trauzeuge der bevorstehenden Hochzeit von Wanda und Ruth. Wie es der Zufall will, hat die gebuchte Hochzeitsfotografin abgesagt. Cora übernimmt den Job spontan, fährt mit ihren neuen Freunden auf einen Hof in Schleswig-Holstein, wo die Hochzeit stattfindet, und trifft dort zufällig Daniel, der zufällig eine Ferienwohnung auf demselben Hof gemietet hat. Achtung! Es folgt ein kurzer Spoiler für den restlichen Inhalt.
Das war ja schon eine ganze Menge Spoiler.
Nein. Aber das, was ich jetzt gesagt habe, steht alles schon im Klappentext.
Auch, dass der Daniel Hoffmann da auftaucht.
Nicht, dass er da auftaucht, aber dass er auftaucht.
Dass er auftaucht, sonst wäre es ja auch langweilig.
Sonst wäre es möglicherweise völlig langweilig. So, alle, die das Buch noch lesen wollen, bitte einmal kurz eine Minute vorspulen. Länger dauert das nicht, eine Minute. Aber es ist wichtig, um meine anschließende Beurteilung zu verstehen. Also, es geht los. Cora trifft also Daniel, geht sofort, ohne zu reden oder so, mit ihm ins Bett, völlig normales Verhalten, wacht am nächsten Morgen beglückt auf, findet sich plötzlich nicht mehr alt, dick und hässlich, sondern schön und sexy, so wie sie ist, und will jetzt ihren Mann verlassen, nachdem sie sich bereits 160 Seiten lang wortreich über ihre öde Ehe beklagt hat. Immerhin will sie nochmal darüber nachdenken, also verlässt sie Daniels Bett ohne Worte, völlig normales Verhalten, denkt die nächsten 140 Seiten über die Pros und Cons einer Scheidung nach, trifft dann auf der endlich stattfindenden Hochzeit zufällig ihre Tochter Emma, die zufällig mit Ruths Neffen liiert ist und schwanger, aber das erfahren wir erst später, sie auch, mit der sie immer ein sehr schwieriges Verhältnis hatte, aber dann einige bedeutungsschwangere Sätze wechselt und schwupps, es läuft wieder mit dem Kind. Sie verlässt, surprise, Dito nicht, weil Daniel, wie sich herausstellt, doch ein Filou ist und ist am Ende mit allem, auch den Wechseljahren, versöhnt. So, Diskussion eröffnet.
Ich ahne deine Meinung aus diesen Beschreibungen schon heraus. Und Ja, wenn du es so zusammenfasst, also man darf nicht mit Logikbegriffen an diesen Roman rangehen. Dass da plötzlich,
das ist schon mal das erste Problem.
Dass da plötzlich die Tochter mit dem Neffen zusammen ist, Surprise, das ist eine von den Wendungen. Na gut, sowas kann in einem Roman ja mal vorkommen. Ist ja nicht das wirkliche Leben. Und auch im wirklichen Leben geschehen ja manchmal sehr ausgefallene Dinge. Du wolltest jetzt wissen, wie es mir gefällt. Mhm. Ja? Also ich habe ja keinen von den anderen Romanen gelesen. Ich habe Es wird Zeit von Ildikó von Kürti gelesen, auch hier im Podcast. Und da sagte Ildikó, die wir im Gespräch hatten, alle Bücher sind Frauenliteratur, weil ja nur Frauen lesen, so sinngemäß. Und deswegen schreibt sie natürlich auch dafür. Hier wahrscheinlich gezielt für Frauen Mitte 50 in den Wechseljahren, die sich so fühlen wie Cora Hübsch am Altpapiercontainer.
Ich hatte also das Gefühl, das ist ja schon mal eine schlechte Voraussetzung für dich.
Naja, ich hatte das Gefühl, ich bin jetzt wahrscheinlich nicht Zielgruppe. So. Ich fand, wenn man jetzt mal ausblendet, dass das nicht unbedingt passieren muss, dass es nicht so realistisch ist, was da passiert. Es ist ja ein neues Jahr. Ich fand, es tat auch nicht weh. Es war irgendwie, ich mochte diese merkwürdigen Charaktere in Maßen ganz gern, die sich da alle um den Tisch versammeln. Und ich mochte auch, ja, was mochte ich noch? Also, ich habe es so runtergelesen und es tat nicht weh, es war ganz nett. Ich habe ein paar Mal gelacht. Also es ist nette Unterhaltung und vielleicht ist es für Menschen wie Cora Hübsch in der Situation tatsächlich eine Hilfe, solche Bücher zu lesen, die einem nochmal sagen, komm, du musst dich nicht grämen, nur weil du Mitte 50 bist. Du musst nicht einem vergangenen Leben hinterher weinen, sondern hab den Mut und änder dich. Und so wie ich das verstanden habe, ist Ildikó von Kürti ja gerade auch deswegen so bekannt, weil sie solche Mutmachbücher schreibt. Oder liege ich da falsch?
Ja, also es gefällt bestimmt sehr vielen Leuten, sonst wäre es ja auch nicht auf der Bestsellerliste. Und ich möchte niemandem absprechen, aus solchen Büchern Trost zu ziehen. Mir hat es tatsächlich im Gegensatz zu dir wehgetan, das zu lesen. Mhm. Ich lese andererseits im Gegensatz zu dir oft Unterhaltungsliteratur. Aber dann hätte ich gern so Love und Landscape, schöne Cottages in Cornwall, attraktive Protagonisten und ein bisschen Spannung.
Ist doch ein schöner Hof da an der Ostsee,
ja,
zwischen den Meeren.
Ja, das stimmt, das ist ganz schön. Ich will aber nicht über meine eigenen Probleme lesen, schon gar nicht, wenn sie derart überzogen dargestellt werden. Das ist für mich keine Unterhaltungsliteratur. Also für mich ist das keine Unterhaltungsliteratur. Mhm. Für mich ist das ein hysterisches Buch über die Befindlichkeiten von Frauen um die 50. Ich finde es nicht witzig, wenn Erdal Hallöchen, Popöchen sagt oder wenn er Ruth und Wanda als die leckersten Lesben zwischen Ostsee und Allgäu bezeichnet. Ich finde es nicht witzig, dass Erdals todkranke, aber wahnsinnig gut gelaunte Mutter mit Ruth einen Podcast über den Tod macht. Ich finde es auch nicht witzig, wenn Cora zu den anderen Frauen am Strand sagt, setzt euch doch auf ein Menopäuschen zu mir. Sorry, ich finde das null witzig und ich glaube, der Humor und der Stil ist in den 90ern hängen geblieben. Mondscheintarif fand ich gut. Und ich finde, Ildikó von Kürti ist im Grunde lustig, wenn sie ihre Kolumnen schreibt. Aber das ist ja so eine Art Buch gewordene Dauerkolumne geworden. Es gibt ja auch keinen erkennbaren Plot so richtig.
Das stimmt. Es gibt, also um dich zu beruhigen, es ist ein Buch, wo ich keine Sekunde gedachte, ach, das schenke ich nächstes Jahr Katharina zu Weihnachten. Sondern ich ahnte schon, dass du wenig damit anfangen kannst. Und es ist dann doch etwas überfrachtet auch mit Lebensweisheiten, wenn, das merkt Ildikó von Kürti manchmal selber, wenn sie dann schreibt, du klingst wie eine sprechende Duftkerze.
Das habe ich auch notiert.
Fand ich wunderschön. Oder, oh Gott, bitte entschuldige, ich klinge wie ein fleischgewordenes Dankbarkeitstagebuch, wird an anderer Stelle gesagt.
Oder diese beiden Sätze habe ich auch notiert in dem gleichen Zusammenhang. Es wurde ihr offensichtlich manchmal selbst zu kalenderspruchartig, aber genau so ist es. Und dann fiel auch noch der schöne Satz, und jetzt muss ich einen dieser grauenvollen Schundromansätze sagen. Ja, als Einleitung für einen grauenvollen Schundromansatz, den ich nicht brauche, gar nicht.
Ja, und da hat sie es zumindest zugegeben. Es gibt auch viele Sätze, die man dann tatsächlich kennt von irgendwelchen wohlmeinenden Postkarten. Die Schokolade war alle, da bin ich einfach ausgerastet, ist so ein Satz, die hier Personen in den Mund gelegt werden, als hätten sie gerade neu erfunden. Das ist ein bisschen zu viel, weil es noch eine und noch eine und noch eine Runde dreht. Und man denkt, ja, hinter all der Weisheit könnte jetzt auch mal was passieren oder wende diese Weisheit doch mal an, weil dass es am Ende nicht so leicht ist, dass eine SMS ausreicht, um sich doch wieder mit dem langweiligen Ehemann zu versöhnen, das ist dann eben auch eine Wahrheit, die so nicht stimmt. Und da wird dieses Buch nicht groß weiterhelfen. Das aber als Mutmachlektüre.
Aber weißt du, gerade deswegen dieses Wechselspiel aus sich selbst total runtermachen, weil man eben nicht mehr 30 ist und weil man die besten Jahre hinter sich hat. Und andererseits das krampfhafte Beschönigen dieser Situation. Und da hat sie dann aber nicht mehr zu bieten am Ende. Weißt du, am Ende ist sie ja mit allem versöhnt. aber eigentlich nur, weil sie jetzt mit ihrem Mann getrennte Schlafzimmer hat und sie ihn nicht mehr schnarchen hört, was er eigentlich auch super findet, weil er auch die ganze Zeit genervt war, dass sie, was hat sie nochmal?
Sie schmatzt.
Sie schmatzt im Schlaf, genau. Also super für beide und besseres Make-up. Und das kann doch nun wirklich kein Trost oder irgendeine Art von Bewältigung von Komplexen sein.
Nein, der Trost sind ja schon die neuen Freunde, die sie gefunden hat. Dass sie adoptiert wird in diese Familie und dass sie eben es schafft, aus ihrer Einsamkeit rauszukommen und wieder neue Dinge zu wagen. Festzustellen, sie ist nicht alt und langweilig, sondern sie kann was Neues anfangen.
Wie es auch geschrieben steht, das ist vielleicht das Motto. Fröhlich reifen, wacker welken, tanzen im Sand. Da musste ich mich fast übergeben.
Vielleicht ist das doch ein Motto. Und es mag Menschen geben, die dieses Motto nicht so schlimm finden wie du. Ich gehöre nicht wirklich dazu. Und ich habe mich auch gefragt, wem würde ich dieses Buch denn schenken? Denn möchte ich es jemandem schenken, der oder die dann denkt, oh Gott,
Jan denkt, er
hält mich
in den
für Cora hübsch. Das fand ich wirklich schwierig. Also möchte man so ein Buch, also ich habe tatsächlich ein, zwei Menschen im Hinterkopf, wo ich denke, denen könnte dieses Buch helfen. Aber kann man ihnen das dann schenken?
Nein, denen schenkst du das nicht. Denen schenkst du ein anderes Buch. Und zwar, wenn's weiter nichts ist, von Alison Pearson. Das ist eine britische Autorin, die hat ein grandioses Buch geschrieben, ungefähr zur gleichen Zeit wie Mondscheintarif, glaube ich, Ildiko von Kötti geschrieben hat. Das hieß Working Mom und da ging es eben genau um dieses, eine Frau, viele Kinder, To-Do-Listen ohne Ende und nebenbei auch noch den Job. Und die hat nämlich auch 25 Jahre ungefähr später ein Buch geschrieben über die gleiche Person, die dann um die 50 ist und auch Wechseljahre etc. erlebt. Im Grunde genau das gleiche wie Cora Hübsch, aber in richtig, richtig witzig und richtig, richtig gut. Das schenkst du denen.
Ich bin gespannt.
War das auch dein erstes Buch? Nee, du hast gesagt, du hast noch kein Buch gelesen in diesem Jahr.
Doch, ich habe in diesem Jahr schon. Mittlerweile habe ich schon eins gelesen.
Okay, also Ildiko von Kötti hast du noch im letzten Jahr gelesen.
Ja.
Merkst du dir alle Bücher, die du gelesen hast?
Ich merke sie mir, aber ich schreibe sie nicht auf und ich zähle nicht mit.
Du könntest nicht sagen, wie viele Bücher du gelesen hast. Das werden wir ja sehr oft gefragt und ich habe mir im letzten Jahr, im Januar, hatten wir, glaube ich, auch die erste Folge zusammen, da habe ich sehr viele Tipps bekommen für Apps, die man sich dazu runterladen kann. Und ich habe mir eine App runtergeladen, in die ich alle Bücher eintragen kann, die ich gelesen habe. Und ich habe es nicht ganz konsequent gemacht, aber immerhin habe ich sehr viele Bücher eingetragen. Ich kann gerade mal gucken, wie viele ich dieser App zufolge gelesen habe. Das kann man nämlich auf einen Blick sehen. 150 Bücher gelesen und 9 Bücher abgebrochen. Am Anfang habe ich die Bücher eingetragen, die ich abgebrochen habe. Das habe ich sehr schnell aufgegeben, weil ich dachte, das ist jetzt auch egal. Warum soll ich da Bücher eintragen, die ich abbreche? Aber tatsächlich bricht man ja manchmal auch Bücher nach einer Hälfte erst ab und dann ist schon sehr viel Zeit vergangen. Also 150, es waren mehr. Ich habe nicht alle geschafft einzutragen, aber ich finde es ganz, ganz schön eigentlich. Du kannst halt dann hinterher auch nochmal gucken, welche waren es. Kann man auch nach Genre sortieren und Anna hat uns geschrieben, sie wüsste nämlich gerne, ob wir ein Lesetagebuch führen. Und das ist nicht direkt ein Lesetagebuch.
Nein, also ich bewundere Menschen, die das tun, die ja nicht nur reinschreiben, ich habe das und das gelesen, sondern ihre Gedanken dazu auch hinschreiben. Ich habe das eine Zeit lang mal gemacht, als ich mich dran setzte und mit einem Freund zusammen die Klassiker der Weltliteratur, da gab es diese Liste, die ich schon mal erwähnt habe, mit den 100 Büchern, die man gelesen haben sollte. Und da habe ich ein Lesetagebuch geführt und auch geschrieben, was habe ich gelesen, wie ging es mir dabei, was ist hängen geblieben an Gedanken und Ideen. Allerdings auch nur für die ersten ungefähr 15 und dann habe ich es schlicht vergessen.
Ah, das heißt, du würdest dich, wenn ich dir jetzt ein Lesetagebuch schenken würde, würdest du dich nicht darauf einlassen, da
Bücher? Ich würde mich erstmal freuen. Ich freue mich ja immer über Geschenke.
Ja, guck mal, ich habe nämlich eins mitgebracht.
Okay, so ein schönes auch noch.
Ja, die sind eigentlich alle schön.
Es heißt mein Buchtagebuch. Da ist eine Eule drauf und es hat 33 dekorative Buchsticker.
Ja, das ist doch genau dein Ding. Guck mal, da könntest du zum Beispiel, 33 reicht natürlich nicht für die Bücher dieses Jahr, aber du könntest alle Bestseller, die du lesen musst, da eintragen und deine Bewertung dazu. Das könnte dein Projekt werden in diesem Jahr.
Ja, wenn ich nur das tun müsste, aber hier sind dann auch solche Fragen wie Lesen und Literatur spielen in meinem Leben eine große Rolle, weil
ja.
Liebespaarlieblinge, Kinderbuchhelden.
Also es ist nicht dein Ding, komm, wir schenken es jemandem aus dem Hildesheimer Lesekreis.
Ich glaube, ich würde da einfach anfangen, wie ich so oft anfange, aber dann würde ich es nicht ausfüllen. Das wäre viel zu schade um dieses schöne Buch.
Ja, es ist wirklich schön. Wiebke hat uns auch schon letztes Jahr geschrieben, dass sie ein Lesetagebuch führt. Also es gibt, glaube ich, viele Leute, die das machen. Ihr könnt uns ja gerne mal schreiben, wie ihr das macht, an eatreadsleep@ndr.de. Gern mit Foto eures Lesetagebuchs.
Und ich bin gespannt, ob du dieses Jahr durchhältst mit deinem Lesetagebuch, auch den abgebrochenen.
Nee, die abgebrochenen notiere ich nicht mehr. Das ist, führt zu weit.
Das ist eigentlich spannend, sonst fängst du die abgebrochenen nochmal an, wenn sie da nicht drin stehen.
Nee, das kann nicht, das merke ich sofort. Das kann nicht passieren. Ich kann mich auch gut eigentlich an Bücher erinnern, aber trotzdem ist es cool, so eine Gedankenstütze zu haben.
Dann kannst du dich bestimmt ja an dieses Buch hier erinnern, an Edwin A. Abbott Flächenland. Das hast du mir nämlich geschenkt bei unserer Jubiläumsfolge, bei unserem Fanfest in Hannover.
Ja.
Und hast es mir auch deshalb geschenkt, weil es dich damals wohl auch sehr angesprochen hat.
Damals, als ich es gelesen
damals
habe.
Wie alt warst du, als du es gelesen hast, ungefähr?
Ich glaube, ich habe es im Studium gelesen, so 20.
Mhm. Es ist ein Buch, das schon im Vorwort behauptet, hier wird Mathe so spannend wie ein Krimi erzählt.
Mhm.
Ich weiß jetzt aus dem vergangenen Jahr, dass Mathe jetzt nicht zu deinen allergrößten Stärken gehört.
Naja, es ist ja Geometrie, das ist ja das leichte Mathe.
Ach, das war für mich das schlimmste Mathe.
Ja, ja. Nee, Geometrie fand ich super, da konnte man Sachen zeichnen. Zeichnen mag ich gern. Insofern, ich hätte, glaube ich, kein Buch gelesen, was sich mit Wurzelrechnung oder Algorithmen oder sowas beschäftigt. Ich habe das gerne gelesen damals. Ich fand das super interessant, weil das so ein spannendes Gedankenexperiment ist und ja auch schon so alt. Ich meine, das war, als ich es gelesen habe, ja auch schon 100 Jahre alt.
Ja.
Und ist ja eine Kritik auf die viktorianische Gesellschaft. Und diese Zusammenhänge fand ich einfach interessant.
Ja, also ich habe es mit großem Interesse gelesen. Es ist die Geschichte eines Quadrats, Square, so heißt der Erzähler. Square lebt im zweidimensionalen Flächenland, wo eben alles sich auf einer Fläche ereignet. Die Bewohner sind Quadrate, Dreiecke, Sechsecke, manchmal auch Vielecke. Es gibt, glaube ich, sogar ein 26-Eck kann das sein. Dann zumindest eins mit ganz, ganz vielen Ecken. Und es gibt die Kreise, das sind die Priester. Und er beschreibt sehr ausführlich, wie es in diesem Land so zugeht. Und das ist tatsächlich eine sehr harsche Kritik am viktorianischen Zeitalter und eine sehr harsche Kritik an den Zuständen, die es dort gibt. Denn dort wird zum Beispiel gesagt über die Frauen in dem Buch, in manchen Staaten ist es den Frauen unter Androhung der Todesstrafe verboten, auf öffentlichen Plätzen zu stehen oder zu gehen, ohne ständig mit dem Hinterteil hin und her zu wedeln. Da musste ich schon ein paar Mal erstmal schlucken und dachte, was ist das für eine Gesellschaft, wo auch welche, die nicht perfekte Dreiecke sind, eben schnell hingerichtet werden, weil sie ja nicht in Anführungszeichen normal sind.
Aber
wenn man
ist ja
das als, wenn man das als Satire oder als Kritik liest, dann erschließt es sich mehr, denn es ist am Ende eine Einladung zum Denken, zum Ausbrechen aus vorgegebenen Denkstrukturen. Und das macht es dann tatsächlich spannend. Denn das Quadrat landet plötzlich in der Raumwelt, in unserer Welt, wo es eine dritte Dimension gibt. Und das ist etwas, was es sich überhaupt nicht vorstellen kann, für das es gar keine Begriffe hat bis dahin. Man geht nach oben, aber nicht nach Norden, ist dann die Beschreibung dafür, weil es in dieser zweidimensionalen Welt eben gar kein Oben gibt in dem Sinne. Und umgekehrt wandert das Quadrat auch in einem Traum in das eindimensionale Land, wo nur eine Linie ist, wo sich dieser Linienkönig nicht vorstellen kann, dass es etwas außerhalb seiner Welt gibt. Es gibt also zum einen diese Verachtung von Menschen, die ja nicht begreifen, wie die Welt wirklich ist, und dann die Erkenntnis, dass die Welt eben doch auch nicht so ist, wie man sie sich vorstellte, als das Quadrat plötzlich in die dreidimensionale Welt fällt. Und dann kommt der besondere Clou, dann schlussfolgert nämlich das Quadrat, dann müsste es ja auch eine vierdimensionale Welt geben. Und plötzlich wird man mit sich selber konfrontiert und überlegt, wie könnte so eine Welt denn aussehen? Kann es die überhaupt geben? Und interessanterweise wurde dieses Buch, habe ich gelernt, ein Erfolg, nachdem Albert Einstein zum ersten Mal die Relativitätstheorie formulierte und damit eben auch die Möglichkeit, in der Zeit vor- und zurückzuwandern, eine vierte Dimension zu finden. Und sich das vorzustellen, dafür Worte zu finden oder zumindest offen dafür zu sein, dazu ist das Buch wirklich eine spannende Einladung.
Bei Relativitätstheorie hört es bei mir mathematisch auch ein bisschen auf. Aber ja, also es ist ja auch ganz dünn und sich einfach mal für diese 155 Seiten auf diese Gedanken einzulassen, fand ich einfach interessant.
Das ist es. Vor allem ist es, glaube ich, historisch interessant. Also ein Klassiker dieser Science-Fiction-Literatur, den ich noch nicht kannte. Unter diesem Aspekt habe ich sehr gerne gelesen.
Das ist doch schön.
Ja.
Und vor allen Dingen, dass du es noch nicht kanntest.
Das ist das Allerschönste. So begann dieses Jahr, das war das erste Buch, was ich dieses Jahr ganz durchgelesen habe, begann dieses Jahr doch gleich mit einem schönen neuen Erlebnis. Vielen Dank dafür.
Das ist doch toll. Freut mich.
Die Version, die ich habe, ist in der Reprinter Historica Didactica erschienen. Edwin A. Abbott Flächenland, herausgegeben und übersetzt von Peter Buck. Und das sind schon erwähnt, 155 Seiten.
Kannst du den Verlag nochmal nennen, denn von dem habe ich noch nie was gehört.
Reprinta Historica Didactica. Nachdruck didaktischer, historischer
Texte. Das klingt abschreckender, als es sein sollte. Aber gut. Mein Buch, das ich mitgebracht habe, ist in einem ganz normalen Verlag erschienen, bei Wow Books nämlich. Ich wollte eigentlich ja nach Ildiko von Kürti dringend etwas sehr, sehr Kompliziertes lesen, so ein Jan-Buch. Aber ich musste tatsächlich dringend ganz viele Kinderbücher lesen. Die habe ich ein bisschen vernachlässigt in der letzten Zeit, als wir so wahnsinnig viele Folgen hatten. Ich habe einige auch tatsächlich geschafft in dieser Zeit zwischen den Jahren. Und die Hörerinnen und Hörer bitten mich auch immer wieder, dass ich mal wieder ein Kinderbuch mitbringen soll. Also habe ich jetzt mein Liebstes dieser letzten Leserunde mitgebracht. Und zwar das neue Kinderbuch von Betsy Jährig. Das schreibt sich Urich. Erinnerst du dich an Betsy
Jährig? Ja, der Name sagt mir was. Ja? Es war vermutlich was mit Blitzkrieg und England?
Nee, mit Zucchini.
Mit Zucchini.
Das habe ich mal mitgebracht, ich glaube vor anderthalb Jahren oder so, in Folge 45 auf jeden Fall. Mehr Action, weniger Zucchini hieß ihr erstes Buch. Es ist eine US-amerikanische Autorin und dieses erste Buch mit den Zucchini war wirklich eine sehr schräge Abenteuergeschichte für Kinder ab 10. So eine Art, vielleicht erinnerst du dich, so eine Art Making-of-Fantasy-Buch. Der Protagonist Alex sollte seiner Tante helfen, ein neues Kinderbuch zu schreiben und er hat dann alle Szenen selber erstmal ausprobiert mit seinen zwei Freunden. Also sehr ungewöhnliche Idee, schon das erste Buch und auch das neue Buch Club der Honks ist wieder eine besondere Geschichte. Ich-Erzähler ist Jason, der gerade auf die Highschool gewechselt ist, zusammen mit seinen besten Freunden Steve und Vincent. Und in der zweiten Woche, wie das in Amerika, glaube ich, so üblich ist, sollen sich alle für Clubs eintragen. Mhm. Also irgendwas, was man zusätzlich zur Schule macht. Und da haben die so Tische aufgebaut da in der Aula. Und jeder Club hat Werbung gemacht, dass man dann in diesen Club reinkommt. Also Sportclubs und Matheclubs und was weiß ich, was es da alles gibt. Und auf einem Tisch liegt nur ein Zettel. Da steht drauf H-Club, aber also nicht H wie Haare, sondern aber abgekürzt großes H, großes A, großes R-Club. Mhm. Was kann das sein? Alle wundern sich und Jason wollte sich eigentlich für keinen Club eintragen. Er hat gar keinen Bock auf Clubs, aber dann sein Freund Steve meint, lass uns doch hier für diesen HAAR-Club eintragen. Wenn wir uns hier als Erste eintragen, werden wir wahrscheinlich zu den Clubvorsitzenden gewählt als Siebtklässler. Und das ist eben ungewöhnlich. Normalerweise werden die Älteren dann die Clubvorsitzende. Und das findet er eine sehr schöne Idee, dass man als Siebtklässler schon mal Clubvorsitzender wird. Und Steve ist ein cooler Typ. Alle finden den super. Und deswegen denkt sich Jason schon gleich, wenn Steve sich da einträgt, dann werden sich sicherlich auch noch andere Kinder eintragen. Und so passiert es dann auch. Es tragen sich insgesamt 8 Kinder ein. Der Plan mit dem Vorsitzenden geht auch auf, zumindest für Steve. Er wird Vorsitzender. Jason wird Chronist und deswegen erzählt halt Jason diese Geschichte. Und das ist ähnlich interessant aufgebaut wie bei dem ersten Buch, als ja auch der Protagonist diese Geschichte über dieses Fantasy-Buch erzählt hat. Also sehr vielschichtig. Es sind dann eben 3 Mädchen und 5 Jungs in diesem Club. Und die Aufgabe, stellt sich heraus, ist es, das Schulüberwachungssystem zu überwachen. Das System wurde gestiftet von einer mysteriösen Firma namens Fortech, aka vorausschauende Technologien. Die Computer wurden halt installiert in so einem kleinen Raum und die Kinder sollen sich die Aufzeichnung der Kameras angucken. Zuerst ist das auch ganz lustig. Sie beobachten andere Kinder, finden auch raus, dass man ganz nah ranzoomen kann und so zum Beispiel in die Nasenlöcher von anderen Kindern reingucken kann, was Jungs halt so lustig finden. Aber dann kommt ihnen in einer Aufnahme etwas seltsam vor. Und zwar sehen sie eigentlich eine normale Szene in der Schulcafeteria, entdecken dann aber sich selbst in dieser Szene, allerdings in einer Zwölftklässler-Version. Tada! Das heißt, sie gucken in die Zukunft.
Das klingt jetzt doch auch ein bisschen kompliziert. Also komplizierter als unser Bestseller.
Das, ja, und das ist auch sehr von Vorteil. Absolut komplizierter als unser Bestseller. Alles mit Zeitreisen ist ja sehr kompliziert. Da muss ich wirklich immer viel nachdenken, oder? Zurück in die Zukunft. Sie reisen nicht in die Zukunft, sie bleiben in der Gegenwart, aber sie gucken in die Zukunft und sind entsetzt. Steve hat eine schreckliche Frisur, was ihn sehr verstört, weil er sehr an seinen Haaren hängt. Ein anderer Junge trägt einen schlimmen Schnurrbart, ein Mädchen benimmt sich wie ihre herrschsüchtige Mutter und ein anderes trägt plötzlich Make-up und knutscht mit irgendwelchen Jungs rum. Es ist klar für sie, die wollen halt jetzt erstens mal rausfinden, wie kann das überhaupt sein? Wer steckt hinter dieser Firma Fortech? Und hätte Interesse, aus der Zukunft so eine Nachricht zu senden, also so eine Message denen zu zeigen, also das ist recht offensichtlich, jemand möchte ihnen zeigen, wie sie in der Zukunft sind, vielleicht damit sie sich in der Gegenwart schon ändern. Das könnte sein. Und es scheint speziell um Jason zu gehen. Und Jason will natürlich das auch verhindern, dass die Zukunft so wird, weil er mit sich in der Zukunft auch gar nicht zufrieden ist. Es kommt dann auch noch eine Firma namens Boozle ins Spiel, eine Internetsuchmaschine für medizinische Fragen. Und da kriegt das Buch so ein bisschen The Circle-Vibes. Mhm. Weißt du, The Circle von Dave Eggers? Tatsächlich auch so eine Zukunftskritik. Also, es ist ein bisschen verrückt, ein bisschen schräg, sehr spannend und sehr, sehr lustig. Club der Honks von Betsy Jährig, schreibt sich wie gesagt Uhrig, U-H-R-I-G. Sehr gut übersetzt von Susanne Just, erschien bei Wow Books. 300 Seiten. Klingt viel, ist auch ziemlich dick, wenn du guckst, aber es ist sehr luftig gesetzt. Das ist ja immer wichtig für Kinder, dass das nicht so eine Textwüste auf die einprasselt. 18 Euro für Kinder ab 10.
Klingt interessant. Ist das auf nachhaltigem Papier gedruckt?
Das könnte ich, steht nicht drauf, also wahrscheinlich nicht, sonst würde man es ja draufschreiben. Es gibt einen Kinderbuchverlag, Magellan, die sehr viel Nachhaltigkeit machen. Ich sehe, du leitest geschickt
ganz
über
dezent, ja,
zu unserer nächsten Rubrik. Wir haben nämlich heute einen Gast, der uns von mehreren Hörerinnen ans Herz gelegt wurde. Zum Beispiel von Christine aus Lüneburg. Sie wünscht sich, dass wir Lars Klasen einladen, einer der beiden Gründer des Kiona Verlags, ein kleiner, unabhängiger Verlag mit Sitz in München, der sehr viel Wert auf Nachhaltigkeit legt. Und die machen auch so Bücher mit prägnantem Cover. Ich habe nochmal geguckt, die sind wirklich vom Cover her fast alle weiß. Ein Buch ist euch vielleicht schon mal begegnet, Kleine Kratzer von Jane Campbell. Das stand auf der Bestsellerliste. Da ist so eine große schwarze Katze. Und dann ist auch dieser prägnante Rahmen, der in dem Fall allerdings nicht weiß, sondern rosa ist. Aber die sehen schon alle sehr ähnlich aus, erkennt man auf jeden Fall wieder. Ja, wir kannten Lars Klasen nicht, waren aber neugierig und haben ihn eingeladen.
Wir haben das Interview vorab aufgezeichnet. Leider ging das diesmal aber nur per Telefon. Also bitte entschuldigt, dass die Tonqualität diesmal nicht wirklich gut geworden ist. Das bleibt aber die Ausnahme versprochen.
Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep.
Lars Klasen vom Kiona Verlag. Herzlich willkommen, Lars.
Hallo, danke für die Einladung.
Klasse, ich habe ja gerade schon erzählt, Christine hat sich gewünscht, dass wir dich einladen, weil sie dich bei einer Veranstaltung in Lüneburg erlebt hat. Genauso auch wie unser Lesekreis in München, der auch deine Veranstaltung so gelobt hat. Da frage ich mich, was machst du für crazy Veranstaltungen, dass wir dazu sogar Hörermails bekommen?
Das wüsste ich auch gern, was daran so anders ist als bei anderen. Aber ich freue mich immer, mit LeserInnen auf Tuchfühlung gehen zu können.
Jetzt kommt ihr ja beide aus der Verlagswelt, du und dein Mitgründer Flo. Warum habt ihr gesagt, das reicht uns nicht, wir wollen eigenen Verlag, wir wollen wirklich unsere eigenen Bücher rausbringen?
Das hat alles mit Corona eigentlich angefangen, insbesondere mit dem ersten Lockdown. Wir haben beide in verantwortungsvollen Positionen gearbeitet, aber schnell gemerkt, dass aus Problemen und Herausforderungen auch viele Chancen abzuleiten waren, insbesondere wenn man wie wir kleine Kinder hat. Da ging es dann los, dass wir drüber nachgedacht haben, wie wollen wir eigentlich unser Leben gestalten, ohne aber weniger herausfordernde Jobs zu machen.
Das klingt jetzt für mich aber erstmal doch nach einem Widerspruch. Man will mehr Zeit mit den kleinen Kindern verbringen und gründet dann eben mal einen Verlag. Also habt ihr jetzt wirklich mehr Zeit?
Ja, haben wir. Also nachhaltiges Wirtschaften ermöglicht einfach so viele, auch so Mental Health verbessernde Räume. Das glaubt man erstmal immer gar nicht, wenn man so in der alten Welt feststeckt. Wir arbeiten tatsächlich weniger. Wir haben uns gesagt, es gibt drei Bedingungen, die wir erfüllen wollen, bevor wir dann wirklich sagen, wir gründen diesen Verlag. Und zwar war das erstens, dass wir unsere Bücher komplett nachhaltig produzieren. Das zweite war, dass wir unsere AutorInnen über Branchenstandard fair und gleichberechtigt beteiligen. Und das dritte war eben, dass wir mehr Zeit mit unseren Familien verbringen. Und als wir dafür Lösungen gefunden hatten, haben wir gesagt, okay, jetzt geht es eigentlich eher darum, einen Grund zu finden, warum wir das nicht machen. Und ich glaube, deshalb gibt es Kiona vielleicht, weil wir diesen Grund einfach nicht gefunden haben.
Das klingt ja sehr märchenhaft. Jetzt hast du ja Nachhaltigkeit schon angesprochen. Was kann man sich denn darunter genau vorstellen? Habt ihr besonders recyceltes Papier? Das wäre so das Erste, was mir einfällt.
Das ist ja klar, das ist auch das, wo am meisten, sagen wir mal, erstmal drüber gesprochen wird, ne? Also das Naheliegendste sozusagen. Wir haben uns für eine bestimmte Produktionsweise entschieden, Cradle to Cradle heißt sie, die kennt man jetzt wahrscheinlich nicht, ich kannte die vorher auch nicht. Wie der Name sagt, von der Wiege zur Wiege, und die Vision ist eigentlich eine Welt gänzlich ohne Abfall. Alles, was als Material reinkommt in den Kreislauf, kann entweder in den biologischen oder technologischen Kreislauf zurückgegeben werden oder weniger kompliziert. Ihr könnt unsere Bücher, wenn ihr wollt, bei euch in den Garten geben und die werden komplett schadstofffrei wieder zum Humus für den nächsten Baum. Also macht dieses Zertifikat und die Produktionsweise Cradle to Cradle umfasst eben, dass komplett keine Schadstoffe drin sind, anders als das bei Recyclingpapieren ist, wo man nicht sagen kann, was im Ursprungspapier eigentlich enthalten war. Und es umfasst aber auch faire Arbeitsbedingungen auf der ganzen Wertschöpfungskette und den verantwortungsvollen Umgang mit der Ressource Wasser. Also es heißt, es ist eher ein ganzheitliches, nachhaltiges Produktionsprinzip.
Die Vorstellung, dass ich Bücher, wenn ich die vielleicht auch blöd finde, mal im Garten eingraben kann, ist ganz schön.
Ich bin auch ganz verlockt, ja. So ein Langzeitprojekt auf dem Balkon könnte ich mir gut vorstellen.
Da möchte ich gern Fotos von haben.
Ja, hast du das schon mal ausprobiert?
Nee, das haben wir nicht ausprobiert.
Aha.
Das Schöne an Büchern ist ja, wenn sie eben aus, jetzt kommt ein nächster Begriff, holzstofffreiem Papier gemacht sind, dann vergilben die nicht. Und deswegen wollen wir natürlich auch, dass die einfach weiter gelesen, getragen, verschenkt und so weiter werden. Aber es ginge.
Aber langlebig ist ja das eine. Jetzt lebt ein Verlag am Ende ja bei allen guten Ideen und allen guten Vorsätzen dahinter davon, dass er gute Bücher vor allem rausgibt. Wie wählt ihr die denn aus? Ich meine, wenn ihr mehr Geld zahlt, laufen euch wahrscheinlich die AutorInnen die Tür ein. Aber wie wählt ihr aus? Wie wählt ihr aus, was ihr veröffentlicht?
Also da profitiere ich sehr davon, 15 Jahre im Programm schon gearbeitet zu haben. Das heißt, ich kenne eigentlich viele AutorInnen und Agenturen überall auf der Welt. Und so bekommen wir überhaupt erstmal die Möglichkeit, Manuskripte zu lesen und uns dafür dann zu entscheiden.
Und eine davon, Jane Campbell, finde ich, ist eine ganz besonders tolle Geschichte, denn Jane Campbell ist ja schon 80 Jahre alt und hat jetzt erst ihr erstes Buch veröffentlicht, ihr Debüt quasi. Da gehört ja auch viel Mut dazu, einer nicht mehr ganz jungen Autorin so einen Platz einzuräumen.
Ja, das ist eine irre Geschichte, ne? Also die ist ja Psychotherapeutin. Ich habe schon, als ich gehört habe von der Agentur, ich habe hier eine Story Collection von einer 80-jährigen Autorin, die Psychotherapeutin in Oxford war, habe ich schon gedacht, will ich lesen. Und dann hat diese Frau ja so ein wahnsinniges Selbstbewusstsein, dass sie die erste Geschichte gleich an die wichtigste englische Literaturzeitschrift geschickt hat, die London Review of Books, die es auch gleich gedruckt haben und dann so wahnsinnig tolle LeserInnen-Feedbacks bekommen haben, weil die ja über Frauen in ihrem Alter schreibt. Ja. Also über 70-jährige Frauen, eine liegt im Krankenhaus und verliebt sich in ihre 50 Jahre jüngere Pflegerin und da wird was draus. Oder eine kriegt von ihrem Sohn so einen Hausroboter und der sagt, ja, das macht ja alles leichter, Mama, im Alltag und so, und dann checkt sie irgendwann, dass der so eine Aufpassfunktion hat und programmiert den um. Also solche Geschichten sind das. Und da dachten wir, es muss man machen sowieso und wir müssen das machen. Und dann haben wir halt, und das ist halt, finde ich, wahnsinnig erfüllend mit einem eigenen Verlag, der auch so ein Programm hat, dass wir aus jedem Argument, was ein negatives hätte sein können, in einem großen Verlag, also eben, wie ihr sagt, unbekannte Autorin, ist schon 80 Jahre alt und dann auch noch Erzählungen. Man hat jedes Argument umgedreht, also unbekannte Autorin heißt, kann man entdecken. 80-Jährige, ich habe noch nie ein Debüt von einer 80-Jährigen gelesen. Und Stories, wir haben beide kleine Kinder, wir schaffen sowieso nicht mehr als 30 Seiten am Abend, bevor wir ins Koma fallen. Also eigentlich optimal für uns. Und so hat sich das auch übertragen dann, Gott sei Dank. Ja.
Und habt ihr das dann auch so beworben?
Also das mit dem Koma, ins Koma fallen weggelassen. Den Rest, da haben wir schon, also wir setzen auch, da ist für mich auch ein Nachhaltigkeitsthema, halt wirklich auf so eine No-Bullshit-Kommunikation Strategie auch. Ja. Also wir haben uns fest vorgenommen, ganz am Anfang, wir sagen nur das, was wir auch tun. Und wir tun das, was wir sagen. Und das macht vieles ganz anders. Und es gibt einfach keine Hidden Agendas. Man hat so gar keine Reibung, weil man einfach über alles spricht. Also wir sagen auch, wie viel Geld wir aufgenommen haben von der Bank, um diesen Verlag zu gründen und so weiter.
Da muss ich gleich nachfragen, wie viel Geld muss man denn aufnehmen, um einen Verlag zu gründen?
Also wir haben 300.000 Euro aufgenommen. Wir sind ja komplett selbst investiert. Das heißt, wir haben keine stillen TeilhaberInnen oder InvestorInnen, sondern das sind alles wir, die das machen. Und das gilt natürlich im Guten wie im Schlechten.
Sagt ihr denn auch die Auflage der Bücher? Das sagen ja die Verlage meistens nicht oder nur sehr ungefähr oder nicht ganz ehrlich.
Doch. Ich würde auch vermuten, dass die Christine, von der du eingangs sprachst, Also das war in Lüneburg, ja, glaube ich, eine Veranstaltung in Lüneburg. Da haben wir auch viel darüber gesprochen, über unsere Fails im ersten Jahr. Wir haben auch ein Buch zum Beispiel von Isabel Wilkerson, Kaste. Das ist ein richtig geiles, profundes, historisches Sachbuch. Da haben wir gedacht, boah, nee, das ist so dran, das ist so ein tolles Buch. Und haben direkt 4000 Stück gedruckt und davon haben wir halt noch zwei. Mhm. Ja, und das hat 600 Seiten, das Buch. Also das ist sozusagen jetzt mal rein wirtschaftlich betrachtet schon ganz schön bitter. Übrigens, das natürlich auch für uns, also auch aus Nachhaltigkeitsperspektive, ist natürlich total scheiße.
Ach, ja. Da kann man ganz viele Bäume draufbauen dann zum Beispiel. Ist nicht so schlimm.
Wie, in den Garten.
Ja, Eintrag. Genau. Da könnt ihr eine riesen Werbeaktion draus machen. Kann ich euch kurz entwerfen?
Nee, das passiert auch. Aber Jane Campbell haben wir jetzt 30.000 Stück von.
Mhm. Ich denke noch darüber nach, wie du das machst, weniger zu arbeiten als vorher.
25 Doch. Stunden arbeite ich pro Woche.
Doch, das klingt verlockend. Ja. Jan, lass uns einen Verlag gründen.
Ja, Eat and Sleep ist doch ein guter Name schon.
Auf jeden Fall.
Den Eat and Sleep Krimi Verlag, da hatten wir eh schon was vor. Ich.
Ja, wirklich?
Nein, im Ernst.
Also nicht im Ernst. Na, auf jeden Fall freuen wir uns aber auf viele spannende Bücher, die es noch zu entdecken gibt und die es dann vielleicht auch auf die ein oder andere Bestsellerliste springen. Spätestens dann sind sie bei uns in der Lostrommel, damit wir sie hier vorstellen.
Vielen Dank, Lars.
Ja, ich danke
viele
euch.
Viele Grüße nach München.
Und danke. Weiterhin viel Erfolg.
Ja, danke schön.
Tschüss. Also,
bis bald.
Danke.
Tschüss.
Ciao.
Ich habe jetzt ein bisschen Angst, denn ich habe zu Weihnachten auch einen Haushaltsroboter verschenkt. Nicht, dass das auch so ein Überwachungsgerät sein könnte. Aber die Idee mit der 80-Jährigen, die ist wirklich toll, oder?
Ja, ich hänge noch an der Bepflanzung, an der Versenkung von Büchern im Erdreich, um dort Blumen drauf zu pflanzen. Ich bin kurz davor, das auf meinem Balkon auszuprobieren.
Ja, vielleicht machen wir ein Battle. Wem gelingt es, mehr Pflanzen draufzuziehen? Oder wir machen einen Vergleich. Eines aus dem Kiona Verlag und eines aus einem anderen Verlag.
Ja, die aus dem anderen Verlag darf man ja gar nicht in die Erde einbringen.
Auf dem Balkon ist das ja wahrscheinlich nicht so schlimm. Da kann man zur Not ja auch die Erde dann entsorgen.
Das stimmt, das könnte man versuchen. Ja, das können wir versuchen.
Ich bin versucht und werde meinen Haushaltsroboter dann davor stellen, damit er das Ganze dokumentieren kann.
Was hast denn du für einen Haushaltsroboter? Na, nur zum Saugen?
Mit Überwachungsfunktion.
Nee, sag mal, jetzt saugt er nur oder macht
der wischt
an?
Und der macht Fotos wischt. Und Videos und man kann ihn anrufen. Das wusste ich alles nicht, als ich ihn gekauft habe. Ich habe ein bisschen Angst vor dem, was er noch alles kann.
Entschuldigung, wieso macht der Fotos und Videos? Zu welchem Zweck?
Zu sagen, dass da ein Hindernis steht.
Ach so.
Naja, egal.
Reden wir
lieber über Bücher.
Thema.
Und zwar über Bücher, die bei mir auch schon eine ganze Weile im Regal stehen.
Die All-Time-Favorites.
Ist ruhig noch ein bisschen, denn dieser All-Time-Favorite geht insbesondere an mich. So hat es zumindest Sabine geschrieben. Liebes Eat Reads Lead Team, sagt sie, insbesondere Jan.
Interessant.
Sie hat sich sehr gefreut, als in einer Folge berichtet wurde, dass Demian in Südkorea so beliebt ist. Und das war, als wir mit Andrea Belafi vom Goethe-Institut gesprochen hatten. Die sagte, Demian ist tatsächlich ein Bestseller in Südkorea derzeit. Demian von Hermann Hesse, Literaturnobelpreisträger. Ding, ding, ding. Endlich auch in diesem Jahr wieder.
Und Hermann Hesse passt ja so gut zur ersten Folge des Jahres. Sein berühmtestes Zitat.
Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne.
Genau, aus seinem berühmten Gedicht Stufen. Eigentlich wunderschön, inzwischen leider sehr oft verkitscht. Und es kommt sogar bei Ildiko von Kürti vor.
Aber wird nicht sehr gut dort kommentiert.
Wird als Trostmantra der Unglücklichen beschimpft, was ich persönlich eine Frechheit finde, weil das hat Hesse nicht verdient.
Nein. Zumindest ist Sabine ein großer Fan von Hesse, hat sich gewundert, warum Hesse noch nicht bei uns in den All-Time-Favorites vorkam. Und
zu Recht.
Sie hat gesagt, ganz besonders ist die Begeisterung, die sie hat, für Demian. Das hat ihr am meisten gefallen. Sie mag die heimelig-mystische Atmosphäre. Hast du damals Demian gelesen eigentlich?
Ja, ich glaube, ich habe fast alles von Hermann Hesse gelesen. Damals, als man das gelesen hat.
Damals, als man das gelesen hat. Da kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Für alle, die es auch vor einiger Zeit gelesen haben oder noch gar nicht, vielleicht kurz erzählt, es ist die Geschichte Emil Sinclairs, eines jungen Mannes, der im Rückblick erzählt, als Ich-Erzähler, der sagt, das ist seine Autobiografie von 10 bis ungefähr 18, erzählt er, wie er der wurde, der er ist. Er durchläuft unterschiedliche Phasen in seinem Leben. Ganz zu Beginn wird er von einem anderen Jungen, Franz Kromer, unterdrückt und ausgebeutet, erpresst sozusagen und entdeckt dadurch das Böse in ihm. Später trifft er dann eben jenen Max Demian, der ihn wieder auf den richtigen Pfad leitet und dann geht er zum Studium, trinkt zu viel, findet neue Lehrer. Es ist also wirklich eine Entwicklungsgeschichte im besten Sinne. Und darum ging es Hermann Hesse auch. Er hat gesagt über dieses Buch, es handelt von einer ganz bestimmten Aufgabe und Not der Jugend, welche freilich mit der Jugend nicht aufhört. Es ist der Kampf um die Individualisierung, um das Entstehen einer Persönlichkeit, um das Verbinden von zwei Welten möglicherweise auch, der hellen, lichten Elternwelt, wo alles in Ordnung ist, und der bösen, düsteren Welt mit ihren Abgründen, aber vielleicht auch ihren Verlockungen und Reizen, dass man sich da rein begeben kann. Und diese beiden Welten prallen immer wieder aufeinander. Die Bibel spielt auch eine ganz große Rolle, an der sich Hermann Hesse abarbeitet in diesem Roman. Und ich habe es jetzt noch einmal gelesen, nachdem Sabine uns geschrieben hatte. Und ich hatte auch ein bisschen im Hinterkopf, Hesse, das liest man mit 17 bis 25 und danach hat es sich dann aber auch. Und ich muss sagen, mich hat es wieder gepackt. Ich habe das am Stück durchgelesen und habe viele Gedanken gefunden, wo ich jetzt im Rückblick mich erinnerte, wie ich als junger Mensch damit umgegangen bin oder eben auch nicht umgegangen bin. Also ich würde so ein bisschen revidieren, dass es tatsächlich nur für junge Menschen ist, was ich lange Zeit geglaubt habe.
Demian habe ich jetzt nicht nochmal versucht, aber ich habe vor ein paar Jahren nochmal Narziss und Goldmund gelesen, was ich damals sehr, sehr geliebt habe. Und ich fand, ich konnte das nicht mehr lesen. Es war zu, too much, von allem zu viel irgendwie, hatte ich das Gefühl. Ich könnte mir vorstellen, dass der Steppenwolf noch funktioniert. Das habe ich mir eigentlich schon lange vorgenommen, das nochmal zu lesen, aber bisher noch nicht geschafft. Insofern, keine Ahnung, aber witzig fand ich, dass Sabine auch geschrieben hat, dass sie Hesse lange verehrt hat, aber die Bücher 1913 und Liebe in Zeiten des Hasses von Florian Illies haben diese Verehrung etwas relativiert und das ist bei mir auch passiert. Ich war wirklich entsetzt, was ich da gelesen habe, was für ein Egozentriker Hermann Hesse gewesen sein muss, wie schlecht er seine Frau Ninon behandelt hat. Die musste ja ohne ihn in die Flitterwochen fahren, weil er irgendwie keinen Bock, keine Zeit, was weiß ich was hatte. Also das hat mich doch nachhaltig bisschen gegen Hermann Hesse eingenommen. Da muss ich erstmal wieder von wegkommen.
Ein bisschen ist das auch veranlagt in dieser Selbstfindungsgeschichte von Emil Sinclair. Aber also schreiben kann er auf jeden Fall. Nicht nur Neujahrsgedichte, die ich ehrlich gesagt auch immer noch sehr, sehr schön finde. Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne.
Absolut.
Höre ich immer wieder gern. Und also besser als Sorge, dich nicht lebe oder solche Sprüche, da kann ich mehr mit anfangen.
Die Gedichte sind ohnehin ganz toll von Hermann Hesse. Die kann man immer noch zu jeder Zeit lesen, finde ich.
Und die Kurzgeschichten finde ich auch sehr empfehlenswert. Aber eben auch Demian, danke für diese Erinnerung, Sabine. Ich habe es mit großer Begeisterung nochmal gelesen. Und für alle, die vielleicht nochmal ihrem jüngeren Ich nachspüren wollen, die es damals gelesen haben, traut euch doch nochmal ran und erzählt uns, wie ihr es fandet, Hesse zum zweiten Mal zu nehmen. Ist das nur was für junge Studenten oder kann man das auch im etwas reiferen Alter lesen?
Und können das junge Studenten heute noch lesen? Wäre ja auch mal interessant. Das interessiert mich auch. Schreibt uns unbedingt. Könnte so eine Art Hermann-Hesse-Challenge werden.
Wir freuen uns auf eure Hermann-Hesse-Eindrücke. Vielleicht wird ja 2024 nicht nur für uns ein Hermann-Hesse-Jahr.
Das wird für uns ein Hermann-Hesse-Jahr. Aha, okay.
Ja, nun, man muss doch mal neue Ziele setzen. Du sagtest doch, du wolltest den Steppenwolf noch mal lesen. Vielleicht so. Können wir ja den Lesekreis Hildesheim überreden, mit uns den Steppenwolf zu lesen.
Jetzt, du preschst sehr weit vor. Ich habe gesagt, ich hatte bisher keine Zeit, den Steppenwolf noch mal zu lesen. Ich weiß nicht, ob ich das in der nächsten Zeit schaffe. Aber ich finde, wir sollten mal Anne aus dem Lesekreis Hildesheim doch einmal kurz zu uns ins Studio bitten, nachdem sie schon zu 8 seit Beginn dieser Aufnahme, was länger ist, als ihr diese Folge gehört habt, auf jeden Fall, da wir ja immer noch ein kleines bisschen schneiden, sitzt Anne schon mit ihren Kolleginnen in der Regie. Ja, komm einfach rein und guckt uns zu.
Wir haben dir auch noch ein ganz klein bisschen Pavlova übrig gelassen.
Ich nehme mal dieses riesige Tütü-Gericht etwas woanders hin, hoch. So, Anne, wie hat es dir gefallen, das jetzt mal aus der Regie zu sehen und zu hören, unseren Podcast?
Sehr, sehr gut. Ich habe ja heute früh auf der Hinfahrt schon gesagt, irgendwie das Jahreshighlight 2024 schon am 2. Januar zu haben, das ist schon faszinierend. Dass wir diese Lesereise zusammen machen können, ist für uns echt ein besonderes Highlight. Schön, dass ihr uns eingeladen habt oder dass wir gewonnen
ihr
haben.
Ihr habt gewonnen, genau. Deswegen seid ihr hier. Ihr habt gewonnen. Ihr habt uns das schönste Lesekreis-Foto geschickt. Wir hatten ja aufgerufen, ein Foto vom Lesekreis zu schicken. Das zeigt, wie inspirierend Eat, Read, Sleep Lesekreise sind und dass das gar nicht zu vergleichen ist mit dem Bild, was man möglicherweise vor Augen hat, wenn man das doch etwas öde Wort Lesekreis hört. Und euer Bild war toll, weil ihr eine Collage gemacht habt, in der ihr euch fotografiert habt, wie auf einem Buchcover. Und zwar aus verschiedenen Buchcovern. Das war wirklich
irre. Ja, es war toll, wirklich.
Hat auch sehr viel Freude bereitet, tatsächlich.
So, und ihr seid also 8 Leute.
Ständig wachsend. Wir haben so viel Nachfrage jetzt, dass wir planen, auch einen zweiten Lesekreis aufzumachen, weil wir gemerkt haben, wir sind jetzt einfach von der Stimmung und so, wie wir uns verstehen, sehr, sehr rund in diesem Kreis. Und deswegen starten wir bald neu mit allen Interessierten. Das ist der neue Versuch für 2024.
Und wie wählt ihr die Bücher aus? Wie groß ist meine Chance, jetzt den Steppenwolf unterzumogeln?
Wir nehmen natürlich Empfehlungen. Wir filzen ab und zu unsere Dose auch. Das heißt, wir haben irgendwann gemerkt, Titel über 300 Seiten wird ein bisschen schwierig. Insofern ist das ein Kriterium tatsächlich von den Bestsellern, die ihr empfehlt im Podcast, die unter 300 Seiten sind, die wandern in die Dose.
Das
könnten wir uns auch mal überlegen.
Das ist eine schöne Maßnahme, ja. Ich glaube, dass diesmal auch wieder Ken Follett dabei ist mit knapp 1000 Seiten und ich habe davon erst 150 gelesen.
Ja.
Hast du Jans Pavlova schon probiert?
Noch nicht.
Dann kannst du jetzt mal sehen, wie es für uns ist, wenn wir gleichzeitig reden und essen müssen.
Genau, sag doch dabei ein Hesse-Gedicht auf, während du isst.
Jan hat schon aufgegessen, guck dir an.
Ich nehme ihn mit in die Dose, wollen wir das so?
Der Steppenwolf kommt jetzt in die Wildesheim-Dose. Jan, das ist der erste Schritt, das ist geschafft.
Das ist köstlich.
Führt ihr ein Lesetagebuch?
Ab heute habe ich für mich beschlossen, als guten Vorsatz.
Das trifft sich euch gut.
Wir haben da was vorbereitet. Möchtest du ein wunderschönes Lesetagebuch geschenkt bekommen?
Für unseren Lesekreis.
Für euren Lesekreis.
Sehr gerne. Und am Ende des Jahres dokumentieren wir, was wir geführt haben. Vielleicht wäre das ein...
Das ist eine sehr schöne Idee.
Ja, postet doch auch immer mal ein Foto. Ich finde das immer interessant, was man da so einträgt.
Sehr gerne.
Ja, super. Vielen Dank fürs Kommen. Das gibt es auch bei Eat, Read, Sleep. Man kann Besuche im Studio gewinnen. Ich sag's nur mal. Das nächste Gewinnspiel kommt bestimmt.
Und eine herzliche Einladung natürlich nach Hildesheim.
Da arbeiten wir schon dran.
Sehr gut. Das wollte ich doch nur hören.
Dann darfst du jetzt weiter in der Regie zugucken.
Genau, nimm das Essen gerne mit.
Ja,
aber klar. Vielen Dank, dass du da warst, dass ihr alle da wart. Wir winken jetzt noch einmal rüber zu den anderen 7 Mitgliedern des Lesekreises.
So, jetzt haben wir noch was zu arbeiten.
Wir haben noch was zu arbeiten, genau.
Das Quiz.
Ich habe als erstes Kategorie Fun Fact für dich rausgesucht. Und zwar, wie lautet der Kosename, den Hesses dritte Ehefrau Ninon, wir sprachen gerade von ihr, ihm gab und der auch Titel eines Märchens ist, das Hesse ihr gewidmet hat? Nannte sie ihn A. Tiger, B. Hase oder C. Vogel?
Wenn du jetzt Klingsor, Narziss und Siddhartha gesagt hättest, dann mir was drunter vorstellen können. Aber Tiger, Hase oder Vogel kann ja alles sein.
Ja, das kann alles sein. Da musst du jetzt mal überlegen, wie würde denn die liebe Ehefrau den lieben Ehemann am ehesten nennen? Wie möchtest du genannt werden? Tiger,
naja,
Hase oder Vogel?
Naja, ich musste ja aber auch nicht alleine in die Flitterwochen fahren. Deswegen würde ich vielleicht andere Kosenamen aussuchen, als sie sich das ausgedacht hat.
Tiger, also das Märchen Hase heißt auch einfach nur mit diesem einen Tiernamen.
Mhm. Gut, da ich es nicht weiß, muss ich es ja irgendwie versuchen, mir abzuleiten. Da der Vogel bei Hermann Hesse mehrfach vorkommt und er mit dem Monte Verita hoch hinaus wollte.
Ist auch metaphorisch.
Geistiger. Ich glaube, aber er hat sie so schlecht behandelt, ne? Das spricht dann, ich sage trotzdem mal Vogel.
Wow, interessante Herleitung, hat glaube ich nichts mit der Realität zu tun, aber es ist richtig. Ja, tatsächlich. Und er hat wirklich jeder Ehefrau ein Märchen gewidmet. Nett. Das ist wiederum ein bisschen nett.
Das ist ein bisschen nett, richtig.
Es gibt auch bei Suhrkamp die Briefe von Ninon an Hesse, die heißen auch Lieber, lieber Vogel.
Ah.
Der sieht auch ein bisschen aus wie ein Vogel, oder? Hesse?
Ja, aber auch ein bisschen wie ein
Tiger?
Tigervogel vielleicht.
Wie ein Tiger?
Ich habe eigentlich auch eine Fun-Fact-Frage. Du hast ja schon erwähnt, dass unser Bestseller Eine halbe Ewigkeit 25 Jahre erschien, nachdem Mondscheintarif veröffentlicht wurde. Von welchem Buch gab es 55 Jahre danach eine Fortsetzung des Autors oder der Autorin? Ist es Der Fänger im Roggen? Ist es Wer die Nachtigall stört oder ist es Früchte des Zorns? Und ich sehe dich schon nicken.
Ich weiß es eigentlich. Ich habe immer so Angst vor Jans Fragen. Es ist Wer die Nachtigall stört.
Das Buch hieß, Zusatzfrage.
Oh Gott, wie hieß das nochmal? Oh, das weiß ich nicht mehr.
Gehe hin, stelle einen Wächter.
Ach ja, mein Gott, das kann sich auch kein Mensch merken.
Das erschien 55 Jahre nachdem Wer die Nachtigall stört erschienen ist. Aber, so behauptet es zumindest der Verlag, es wurde bereits vorher geschrieben von Harper Lee, der Autorin, dann vom Verlag, von ihrer Lektorin Tanja Carter abgelehnt und Carter sagte, schreibe es aber ein bisschen um, mir gefallen diese Rückblenden so gut. Und daraufhin schrieb sie dann Wer die Nachtigall stört, diesen absoluten Weltbestseller. Ob das stimmt, man weiß es nicht, denn Harper Lee konnte sich nicht mehr dazu äußern. Sie war da schon schwer krank und es ist auch ein bisschen umstritten, ob sie überhaupt wollte, dass es jemals veröffentlicht wurde. Auch das war ein ziemlicher Skandal-Eklat damals.
Mhm. Ich habe eine neue Kategorie.
Zum neuen Jahr eine neue Kategorie.
Genau. Mhm. Literatur meets Popkultur.
Oh, da bin ich ganz schlecht drin.
Ich mag das ja super gerne, wenn sowas zusammenkommt. Und deswegen ist die Frage, in welcher US-amerikanischen Sitcom wird Abbotts Flächenland erwähnt?
Ich weiß es.
Du hast es recherchiert vorher.
Aber wir hören erstmal den O-Ton.
Wir hören erstmal den O-Ton. Als Hinweis für alle, die es noch nicht wissen.
Sometimes when I feel stifled and want a change of scenery, I
das
use my imagination.
Sheldon Cooper, so viel sei vielleicht schon mal verraten.
Hast du die Serie geguckt?
Places to visit is the two-dimensional world described in Edwin Abbott's mathematical fantasy, Flatland.
I don't want to go to Flatland.
You're only saying that because you haven't been there.
Naja, man möchte da nicht wirklich hingehen ins Flatland.
Er schon.
In two-dimensional space and can only perceive the edges of other objects.
Sechseck.
Oh look, there's a sexually attractive line segment. You should chat her up. Tell her you're a circle. Flatland gals are all hot for circles.
Er sollte ihr sagen, er ist ein Kreis, weil alle Flächenland-Mädchen auf Kreise abfahren.
Ja, man muss sagen, das mit der Frauenverachtung hat Sheldon Cooper vielleicht nicht so ganz als Kritik wahrgenommen, sonst würde er es vielleicht ein bisschen anders beschreiben.
Ja, das, Sheldon hat das, so einiges nicht wahrgenommen.
Das war natürlich aus der Big Bang Theory.
Hast du das geguckt?
Das habe ich geguckt.
Und wusstest du das vorher?
Ich konnte mich nicht dran erinnern, nein. Nee. Aber ich habe im Nachhinein dann über dieses Buch ein bisschen recherchiert. Es gibt übrigens auch eine Fortsetzung, die habe ich gelesen, weil es so schön passte. Silvestergespräche eines Sechsecks.
Da, ja, aber die ist sehr viel später erschienen.
Die ist sehr, sehr viel später auch gar nicht von Abbott erschienen, sondern von jemand anderem. Auch Paul Watzlawick hat das Buch nochmal neu geschrieben. Also es ist eins, was schon sehr viel Niederschlag in der Popkultur hatte.
Dann nochmal der Hinweis auf Flächenland. Von Abbott. Unbedingt lesen auf Englisch. Flatland. Und ja, ich habe sehr viel Freude gehabt, diesen Ton rauszusuchen aus der dritten Staffel.
So, wir blicken jetzt aber ins neue Jahr 2024. Und wie jedes Jahr wird es auch in diesem Jahr eine Menge runder Geburts- und Todestage zu feiern, erinnern und anderes geben.
Oh je, darauf habe ich mich nicht vorbereitet.
Von wem wird es das in diesem Jahr nicht geben? Und ich habe, weil es so schön
Enid
war...
Enid Blyton.
Ja, okay, das ist wohl richtig, ohne es geprüft zu haben. Aber ich habe natürlich vier zur Auswahl. Und drei davon werden wir in diesem Jahr noch wahrscheinlich in diversen Erinnerungsartikeln wiederfinden. Vielleicht auch bei uns. Wen nicht? Franz Kafka, James Baldwin, Truman Capote oder Virginia Woolf?
Ich habe überhaupt keine Ahnung. Wir können es abkürzen. Ich habe mich nicht.
Ja, aber du könntest es jetzt ja versuchen, über irgendwelche möglichen Gedankenexperimente abzuleiten.
Ich könnte jetzt ganz lange überlegen, wer wann geboren wurde, aber das ist von vornherein zum Scheitern verurteilt bei meinem Sinn für, meinem Nicht-Sinn für Jahreszahlen. Deswegen würde ich sagen, du könntest es vielleicht gleich lösen.
Wir können ja gucken, ob du einen Telefonjoker hast. Weiß es jemand aus Hildesheim?
Niemand weiß es. Alle schütteln entsetzt den Kopf.
Schwieriger als der Kosename, den die dritte Ehefrau Hermann Hesse gegeben hat. Na, da bin ich nicht so sicher. Aber ich sag nochmal, Franz Kafka, James Baldwin, Truman Capote, Virginia Woolf.
Also ich sag mal spontan Franz Kafka, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir den gerade erst gefeiert haben. Aber das kann auch täuschen.
Das täuscht. Die Vorläufer sind bereits da. Sein 100. Todestag wäre 2024 gewesen. James Baldwin und Truman Capote hätten beide ihren 100. Geburtstag gefeiert. Und Virginia Woolf ist zwischen den Jahren. An die kann man auch erinnern, aber nicht aus Gründen eines Gedenktages.
Ich würde sehr gerne demnächst mal auf Virginia Woolf zurückkommen. Ich habe nämlich ein ganz tolles Bloomsbury-Kochbuch.
Ja, dann lass uns doch Virginia Woolf trotzdem ehren. Kommt auf die lange, lange Leseliste. Noch ein Vorsatz für dich. Wie schön.
Bestseller-Challenge. Die Auslosung.
Wir losen den ersten Bestseller 2024 aus. Und den werden wir beide zusammenlesen müssen.
Und ich hörte schon was von 1000 Seiten. Da sind, glaube ich, so einige tausendseitige drin.
Ja, auch Fantasy.
Ja.
Soll ich?
Mach mal du.
Okay. Du sagst Stopp.
Gott, sind das viele. Stopp.
Da. Ach, Nele Neuhaus Monster. Ich weiß nicht, wie viele Seiten es hat, aber ich glaube, es lässt sich gut lesen.
Ja, aber Nele Neuhaus schreibt auch immer zumindest so 400, 500 Seiten, glaube ich. Aber es sind nicht 1000, 1300.
Und nicht Fantasy.
Ja, es wird auch mal wieder Zeit.
Ja, soll ich nochmal?
Nein. Denn es gibt ja auch ganz tolle Fantasy-Bücher.
Ja, es gibt ganz, zum Beispiel Fourth Wing ist nicht mehr auf der Bestsellerliste, sondern nur noch der Folgeband. Aber das würde ich eigentlich gerne lesen. Aber ich bin abgeschreckt von 700 plus Seiten. Ich weiß nicht, wann ich das machen soll. Aber es klingt interessant. Schreibt uns an itrizip@ndr.de, wenn ihr eine eigene Meinung zu diesem Bestseller habt oder einen eigenen All-Time-Favorite, den wir dringend vorstellen sollten oder Hermann Hesse gelesen habt oder lesen wollt.
Oder einen Gästewunsch habt, den wir hier mal einladen können. Oder, wenn ihr einfach nur mit uns ins Gespräch kommen wollt, freuen wir uns auch.
Und wir gehen jetzt mit dem Lesekreis Hildesheim und dem Pavlova-Tütü-Kuchen in die NDR-Kantine. So ja. Prosaisch kann es sein.
Macht es gut. Und bis bald.
Tschüss.
Tschüss.
Eat, Read, Sleep.
Und jetzt, wie gewohnt, noch unser Podcast-Tipp. Diesmal ein Hörspiel. Jan, bist du eigentlich Tolkien-Fan?
Nun, ein Buch von ihm habe ich gelesen, Der Herr der Ringe.
Aber hast du die alle Bände gelesen?
Ich habe alle Bände gelesen, ja. Und auch sehr gern.
Doch. Und hast du auch Der kleine Hobbit gelesen?
Das gehört doch dazu, oder nicht?
Ja, im Nachhinein schon. Aber es ist ja lange vorher erschienen. Steht aber auch für sich allein und ist tatsächlich eigentlich ein Kinderbuch gewesen. Und den gibt es jetzt nämlich als Hörspiel. 8 Folgen in der ARD-Audiothek. Den Link packen wir euch in die Shownotes. Das ist vielleicht was, wenn ihr noch Urlaub habt, das könnt ihr euch jetzt mal anhören. Diese 8 Folgen, das macht bestimmt Spaß.
Absolut. Und da bekommt man dann vielleicht doch Lust auf das eine oder andere Fantasy-Buch.
Auf jeden Fall.